Der heutige Predigttext steht in Hesekiel 1, die Verse 4 bis 28. Der Text wird jetzt nicht angezeigt, weil wir ein kleines Experiment mit euch vorhaben. Ich möchte euch bitten, wenn ihr mir vertraut, die Augen zu schließen und das, was ihr hört, euch versucht vorzustellen. Das ist eine Beschreibung, eine Vision, die Hesekiel hat von der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass man diesen Text besser verstehen kann, wenn man ihn sich bildlich vorstellt. Ich sah von Norden einen Sturm heranbrausen, der eine große Wolke vor sich hertrieb. Blitze schossen aus ihr hervor und ein heller Glanz umgab sie. Dann öffnete sich die Wolke und aus ihrem Inneren strahlte ein Licht wie von glänzendem Metall. In dem Licht erschienen vier lebendige Wesen, die wie Menschen aussahen. Doch jedes von ihnen hatte vier Gesichter und vier Flügel. Ihre Beine waren gerade wie die eines Menschen. Aber statt der Füße hatten sie die Hufe eines Stieres, die wie polierte Bronze glänzten. Jede Gestalt besaß vier Hände, je eine Hand unter jedem Flügel. Mit ihren Flügeln berührten die Gestalten einander. Beim Gehen brauchten sie sich nie umzudrehen, denn in jede Richtung blickte eines ihrer Gesichter. Jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht eines Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines Stieres und hinten das eines Adlers. Zwei ihrer Flügel hatten sie nach oben ausgespannt und ihre Spitzen berührten die der anderen Gestalten. Mit den anderen zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Sie gingen, wohin der Geist Gottes sie trieb, ohne sich je umzudrehen. Zwischen den Gestalten bemerkte ich etwas, das wie glühende Kohlen aussah und wie Fackeln, die sich hin und her bewegten. Das Feuer leuchtete und die Blitze schossen aus ihnen hervor. Die Gestalten liefen so schnell umher, dass sie selbst zuckenden Blitzen glichen. Als ich sie genauer betrachtete, entdeckte ich vier Räder auf dem Boden, eines vor jeder Gestalt. Sie schienen aus Edelsteinen zu bestehen. Alle vier waren gleich gebaut. Mitten in jedes Rad war ein zweites im rechten Winkel eingefügt. Und so konnten sie in jede beliebige Richtung laufen, ohne zu wenden. Die Felgen der Räder sahen furchterregend aus. Sie waren sehr groß und ringsum mit Augen bedeckt. Wenn die vier Gestalten gingen, dann liefen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich von der Erde erhoben, dann hoben sich auch die Räder. Sie gingen, wohin Geist Gottes sie trieb, und die Räder bewegten sich mit ihnen, denn ein und derselbe Geist lenkte sie. Ganz gleich, ob die Gestalten sich bewegten oder stillstanden oder sich erhoben, die Räder taten immer dasselbe. Über den Köpfen der Gestalten entdeckte ich etwas, das aussah wie ein Gewölbe aus leuchtendem Kristall, und ich erschrak bei seinem Anblick. Jedes der Lebewesen darunter hatte zwei seiner Flügel zu der Gestalt neben sich ausgestreckt. Mit den beiden anderen Flügeln bedeckten sie seinen Leib. Wenn die vier sich bewegten, rauschten ihre Flügel wie das Rauschen großer Wassermassen, ja wie die Stimme des allmächtigen Gottes. Es war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge oder der Lärm in einem Heerlager. Wenn die Wesen aber stillstanden, ließen sie ihre Flügel herabhängen. Plötzlich hörte ich eine Stimme aus dem Gewölbe über ihnen. Da blieben sie stehen und senkten ihre Flügel. Oberhalb des Gewölbes, über ihren Köpfen, bemerkte ich so etwas wie einen Thron, der aus Saphir zu sein schien. Darauf saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. Von der Hüfte an aufwärts schimmerten ihr Leib wie Metall in einem Feuerkranz. Unterhalb der Hüfte sah sie aus wie Feuer, umgeben von hellem Lichtglanz. In dem Licht konnte ich alle Farben des Regenbogens entdecken. Es war die Erscheinung des Herrn in seiner Herrlichkeit. Bei ihrem Anblick fiel ich nieder und berührte mit meinem Gesicht den Boden. Dann hörte ich eine Stimme.
Eine Begegnung mit Gott hatten. Auch Mose, von dem haben wir letzte Woche gehört in der Predigt, auch er war einer von sehr wenigen Menschen im Alten Testament, die Gott wirklich nahe kommen durften. Beide, Mose und Hesekiel waren Menschen, die von Gott einen unglaublich schweren Auftrag bekommen haben. Gott persönlich begegnet den beiden und gibt ihnen diesen Auftrag. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie diesen Auftrag nicht ernst genommen hätten, wenn nicht Gott höchstpersönlich ihnen das übermittelt hätte. Hesekiel ist derjenige, der das sieht, was Jürgen gerade uns vorgelesen hat. Er ist derjenige, der das wirklich gesehen hat. Und er muss wirklich fasziniert und sprachlos gewesen sein. Hesekiel lebte zusammen mit seinen Landsleuten in Babylon. In Babylon deswegen, weil er als Israelit dorthin verschleppt wurde, ins Exil. Die Bibel erklärt das ziemlich ausführlich, wie es zu dieser großen Tragödie für das Volk Israel gekommen ist. Das ganze Volk hatte nämlich von Gott Abstand genommen, sich von ihm abgewendet. Und trotz aller Versuche, die Israeliten wieder zurückzuholen zu sich in seine Gegenwart, bleibt das Volk starrsinnig. Sie bleiben auf ihrem falschen Weg. Als Konsequenz ihrer Starrsinnigkeit lässt Gott zu, dass fremde Völker sie berauben, überfallen und letztendlich ins Exil nach Babylon verschleppen. Hesekiels Auftrag in Babylon war es nun, das Volk Israel deutlich zu machen, dass es nicht Gott war, der einen Fehler gemacht hat. Er sollte ihnen sagen, es war euer Fehler. Ihr habt einen Fehler gemacht. Gott ist unfehlbar. Gott ist heilig. Gott ist der heilige Gott. Die Menschen, die Israeliten, sollten wieder neu anfangen, über Gottes Herrlichkeit zu staunen, über ihn zu schwärmen, von dem fasziniert zu sein, was Gott in der Geschichte bereits mit dem Volk und mit der ganzen Welt getan hat. Hesekiels Botschaft war: Gott ist heilig. Ich möchte diese Bibelgeschichte, die wir gerade gehört haben, einfach mal so stehen lassen und mich der Frage der heutigen Predigt widmen. Wie entsteht Faszination? Wie entsteht Faszination für Gott? Und der erste Punkt lautet: der Faszination eine Chance geben. Der Faszination eine Chance geben. Ich habe mich gefragt, wie muss Gott sein, damit ich von ihm fasziniert bin? Wie muss Gott sein, damit ich von ihm fasziniert bin? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich manchmal schwer damit, mich von Gott faszinieren zu lassen. Und dann gibt es so viele andere Dinge, von denen ich so schnell fasziniert bin. Mich faszinieren zum Beispiel, so im Nachdenken, Menschen in Uniform, habe ich so gedacht. Menschen in Uniform. Ich weiß nicht, ich weiß vielleicht, woran das liegt. So Polizisten zum Beispiel, Feuerwehrmänner, Soldaten, Fußballspieler, Pfadfinder. Sie haben eine Uniform an. Das löst Gemeinschaft aus. Ein Gefühl von Gemeinschaft und Teamgefühl und Dazugehören. Und ich glaube, das ist das, was mich fasziniert. Dieses Team. Wir haben gerade Bilder gesehen von verschiedenen Dingen, die uns faszinieren können. Warum sind wir von diesen Dingen so fasziniert, aber so selten von Gott, habe ich mich gefragt. Vom Kirchenvater Augustin wird berichtet, dass er sich viel mit dem Wesen Gottes beschäftigte. Sein Ziel war es, Gott ganz zu verstehen. Wir haben mal ein Bild von Augustin dabei. Und eines Nachts träumt er. Er träumt, wie er am Ufer eines Meeres entlangläuft und aus der Ferne einen Jungen sieht. Und als er näher kommt, sieht er, wie der Junge mit einer Muschelschale Wasser in eine kleine Sandkuhle hineinschöpft. Und Augustin fragt ihn: Was machst du da? Und er antwortet: Ich schöpfe das Meer aus. Ja, Augustin hat genauso gelacht wie ihr. Das wird dir nicht gelingen. Das ist unmöglich, sagt er. Dann guckt der Junge hoch, schaut Augustin mit leuchtenden Augen an und sagt: Aber du willst mit deinem Verstand, mit der Schale deines Gehirns das Wesen Gottes ergründen? Du willst ihn verstehen mit deinem Gehirn? Das ist auch unmöglich. Nach diesem Traum lässt Augustin ganz demütig den Versuch sein, Gott ganz verstehen zu wollen. Und ich merkte, als ich diese Geschichte vor ein paar Wochen hörte, dass ich mich ein wenig ertappt gefühlt habe. Wie oft geht es mir so, dass ich meine, bereits alles über Gott zu wissen, ihn ganz zu kennen. Immerhin habe ich doch den Glauben und die biblischen Geschichten zusammen mit der Muttermilch in mir aufgenommen. Schon mein ganzes Leben lang. Warum beschäftigen wir uns eigentlich so viel mit der Bibel und immer noch mit der Bibel, hat mich letztens ein Teenager gefragt. Wir wissen doch schon alles. Und während ich noch nach einer Antwort suchte, merkte ich, dass diese Frage auch von mir hätte kommen können. Wisst ihr, was meine Gedanken waren, als ich in der Vorbereitung auf diese Predigt, diesen Predigttext gelesen habe, den Jürgen uns vorgelesen hat? Ich habe gedacht, hoffentlich finde ich noch einen anderen Text aus dem Neuen Testament, zum Beispiel da, wo es um den richtigen Gott geht, um meinen richtigen Gott. Ja, Gott als der liebende Vater, so mögen wir ihn. Gott als mein bester Freund, so habe ich ihn lieben und kennengelernt. Aber diese Geschichte von Rädern mit Augen, gruselig. Engelsgestalt mit vier Gesichtern oder Gott auf dem Thron in Licht- und Feuergestalt. Das ist nicht mein Gott, das ist nicht das Bild von meinem Gott. Und ich stelle fest, in dem Moment, wo ich meine, ein fertiges Bild von Gott zu haben, in dem Moment, wo ich meine, Gott in meiner Hosentasche haben zu können, weil ich alles über ihn weiß, in dem Moment stelle ich fest, endet die Faszination. Wie muss Gott also sein, damit wir von ihm fasziniert sind? Die Frage muss lauten, wie müssen wir sein? Gott ist Faszination pur, so wie er ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Faszination, Heiligkeit. Wenn die Bibel versucht, Gott mit Worten zu beschreiben, dann benutzt die Bibel oft den Begriff heilig. Heilig ist in der Bibel alles, was zu Gott gehört und in direkter Verbindung mit ihm steht. Im Alten Testament wird immer ganz genau zwischen heilig und unheilig unterschieden. Da gibt es eine ganz klare Grenze, eine ganz klare Trennung. Alles, was heilig ist, ist also extra. Es ist besonders, es steht außerhalb. Für die Menschen im Alten Testament war es im Grunde unmöglich, dem Heiligen Gott nahe zu kommen. Da gab es eine ganz klare Grenze. Bis zu einem bestimmten Punkt konnten sie ihn ergründen, aber bitte keinen Schritt weiter. Natürlich konnten sie Wissen über ihn anhäufen und versuchen, ihn zu verstehen, aber richtig begegnen, Beziehung mit ihm, das war nicht möglich. Und die Bibel begründet diese Trennung mit dem Sündenfall. Als der Mensch sich von Gott abgrenzte und eigenständig sein wollte, Trennung. Ein Schnitt, ein tiefer Spalt, unüberwindbar, heilig und unheilig. Aber immer wieder erschließt sich Gott, eine Brücke in die Unheiligkeit von uns Menschen zu schlagen. Als er beispielsweise Mose in dem brennenden Dornenbusch begegnet oder Hesekiel in dieser Vision. Eine Brücke, die Gott schlägt. Solche heiligen Momente kommen im Alten Testament immer mal wieder vor. Aber wohl bemerkt, nur ganz besonderen, ganz bestimmten Menschen passiert das, zu ganz bestimmten Zeiten, an ganz bestimmten Orten. Bis dann eines Tages Jesus kommt. Über ihn wird in Philipper 2 Folgendes gesagt. Und ihr könnt das gerne mitlesen. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. und darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden mal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ja, das ist Jesus. Das ist Jesus, der oben auf dem Thron sitzt. Und er kommt runter in unsere unheilige Welt, auf unsere unheilige Erde. Er baut eine Brücke zu uns Menschen. Er verzichtet darauf, Gott gleich zu sein und kommt in unsere unheilige Welt zu uns unheiligen Menschen. Ja, und seit dieser Zeit, seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist und uns für uns wieder auferstanden ist, seit dieser Zeit ist es möglich für uns, Gott zu begegnen. Für jeden von uns. Nicht nur bestimmten Menschen an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten, sondern jeder kann Begegnung mit dem heiligen Gott haben. Wir haben Gott nicht in der Hosentasche. Gott passt nicht in unser Gehirn hinein. Jesus ist unser Freund, ja, und er ist immer da. Aber längst nicht alles ist das über Jesus. Jesus ist vor allem der, der oben auf dem Thron sitzt, den Gott erhöht hat und ihm den Namen gegeben hat, der über allen Namen steht. Von ihm werden wir alle, vor ihm werden wir alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist Jesus, der Herr, der auf dem Thron. Und ich finde, durch diese faszinierende Größe, durch diese faszinierende Herrlichkeit von Jesus, erst dadurch bekommt doch auch die Gnade und seine Liebe, ja das, was für uns ja oft viel greifbarer ist, erst wirklich Bedeutung. Erst dadurch wird ja das faszinierend, dass der große und heilige Gott Gnade und Liebe für uns hat. Ich komme zum dritten Punkt. Faszination in der Ruhe. Ich habe mich gefragt, was ich dazu beitragen kann, damit ich Faszination für Gott bekomme. Hesekiel hat unglaubliche Dinge mit Gott erlebt. Das, was in dem Bibeltext steht, das hat er gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass danach seine Faszination für Gott enorm gestiegen ist. Er hat diese Begegnung mit Gott. Und wenn das wahr ist, dass Jesus das möglich macht, dass wir alle Begegnung mit Gott haben können, dann will ich wissen, was ich dazu beitragen kann, was ich tun kann, damit ich Gott faszinierend finde. Die Antwort ist die leichteste, aber gleichzeitig auch die schwerste Aufgabe. Vielleicht kennt ihr das aus eurer persönlichen Gebetszeit. Bei mir ist es so, dass es oft ein Auf und ein Ab ist. Mal bin ich richtig motiviert, mal habe ich richtig Motivation, mich hinzusetzen, zu beten. Und dann gibt es Zeiten, wo mir das überhaupt nicht gelingt, wo ich das Gefühl habe, ich dringe nicht zu Gott durch. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo es besser klappt. Und dann sitze ich da und merke, aha, so musst du das also machen. Du musst dich hier hinsetzen, du musst die und die Bibelübersetzung nehmen, du musst am besten noch eine Kerze anmachen in diesem Raum um diese Tageszeit. Dann wird Gott zu dir reden. Und dann merke ich am nächsten Tag, es hat doch nicht so funktioniert. Also, was ist das, was ich tun kann, damit Gott für mich faszinierend wird? Wisst ihr, wir Menschen sind leistungsorientierte Wesen. Wir fragen immer danach, was kann ich tun, damit dies oder jenes passiert? Aber bei Gott gelten oft andere Prinzipien. Und ich möchte dazu ein kurzes Beispiel vorstellen. Ein Bibeltext aus Römer 5, 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund unseres Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er eröffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand haben. Und ich möchte nochmal die Passagen besonders betonen, die ich meine. nachdem wir nun aufgrund unseres Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unseren Herrn. Er eröffnete uns bereits den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, und in der wir jetzt festen Stand haben. Jesus hat bereits alles getan. Jesus ist derjenige, der die Leistung gebracht hat. Wenn ich sage, dass wir Gott nicht in der Hosentasche haben, dann meine ich auf der einen Seite, dass Gott viel größer ist, als dass man das Wissen über ihn in die Hosentasche stecken könnte. Aber auf der anderen Seite meine ich, dass wir nicht über ihn verfügen können. Wir können nicht ein bestimmtes Ritual, eine bestimmte Liturgie oder eine bestimmte Verhaltensweise machen und dann meinen, wir zaubern das Wirken Gottes herbei. Gott bleibt Gott. Gott bleibt souverän. Er bleibt für uns oft auch unverfügbar. Aus diesem Grund bleibt uns eigentlich nur die Faszination für Gott beim Nichtstun zu entdecken. Die einfachste und gleichzeitig die schwierigste Aufgabe. Nichtstun. Das klingt einfach, aber mir fällt es unglaublich schwer. Einfach hinsetzen. Alle Bücher zu, Augen zu, Mund zu, Notizbuch zu, Tür zu, Handy aus, Fernseher aus, Bügeleisen aus, Auto aus. Vielleicht 30 Minuten, vielleicht 60 Minuten. Es geht mir nicht darum, eine Formel daraus zu machen. Es geht mir darum, dass wir verstehen, dass Gott alles tut und dass wir es nicht tun können, sondern dass wir Gott einfach nur vielleicht unsere wichtigste Ressource hinlegen müssen. Unsere Zeit und Ruhe. Gib ihm deine kostbarste Ressource. Gib ihm deine Zeit. Der vierte Punkt und der letzte Punkt. Sog der Faszination. Sog der Faszination. Ich möchte die Faszination mit einem extremen Sog vergleichen. Jemand, der fasziniert ist, der wird angesogen, der wird angezogen von diesem Sog. Und jetzt stellt euch einen Wasserfall vor. Ich fand das ganz cool, in dem Video gab es auch einen Fluss. Stellt euch einen Wasserfall vor. Ja, es ist beeindruckend, wie das Wasser mehrere Meter in die Tiefe fällt. Aber genauso beeindruckend kann auch der Sog des Wassers sein, den man auf den letzten 100 Metern feststellen kann, bevor das Wasser in die Tiefe stürzt. Das Wasser wird immer mehr angesogen. Weit weg vom Wasserfall ist es noch ganz ruhig und still und fließt langsam in eine Richtung. Aber umso näher das Wasser dem Wasserfall kommt, umso aufbrausender und lebendiger und unruhiger wird das Wasser, wird das Gewässer. Es gibt nur noch eine Richtung, immer weiter, bis dem Wasser nur noch der Sprung in die Tiefe übrig bleibt. Aber in einem solchen Fluss gibt es auch manchmal Stellen, wo man das Gefühl hat, das Wasser fließt in die andere Richtung. Kehrwasser nennt man das. Dieses Kehrwasser entsteht dort, wo Hindernisse den Strom des Wassers verändern. Und tatsächlich, da verwirbelt sich das Wasser so, dass es wirklich in die andere Richtung fließt. Ihr müsst euch das mal von einem Wassersportler erklären lassen. Zum Beispiel beim Kajakfahren, da nutzt man dieses Kehrwasser auch manchmal, um in die andere Richtung zu fahren, in die andere Richtung zu schwimmen. Ich stelle mir vor, wir Menschen, wir sind Blätter. Blätter wie von einem Eichenbaum zum Beispiel, ein Eichenblatt. Und wir schwimmen auf diesem Fluss. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns tragen lassen, ruhig werden, stillhalten. Und wir alle schwimmen in die gleiche Richtung, angezogen von dem Sog der Herrlichkeit Gottes. Es ist in uns Menschen verankert, dass die Heiligkeit Gottes eine anziehende Wirkung auf uns hat. Wir können gar nicht anders. Jeder von uns ist fasziniert von Gott, von seiner Heiligkeit. Wir alle leben in diesem Sog. Und wen erstmal die Faszination gepackt hat, der kann nicht anders, der wird immer schneller. Ja, und dann gibt es die Stellen, die Zeiten in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, eher gegen den Strom zu schwimmen. Ein Blatt verhängt sich total schnell in so einem Kehrwasser. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, aber so ein Gegenstand, der in einem Kehrwasser sich befindet, der dreht sich nur noch im Kreis. Auf und runter, auf und runter. Und er kommt da nicht wieder raus ohne fremde Hilfe. Manche Hindernisse und Erlebnisse und Ereignisse in unserem Leben können dafür sorgen, dass wir uns im Kehrwasser des Lebens verheddern und nicht mehr freikommen, uns nur noch im Kreis drehen. Es gibt einige Dinge, die uns dabei helfen können, freizukommen aus diesem Kehrwasser. Wünschst du dir echte Faszination für Gott, für seine Heiligkeit? Dann gib ihm die Chance, sich dir mit neuen Facetten vorzustellen. Nimm dir Zeit und Ruhe. Nimm dir wirklich Zeit, damit Gott dir begegnen kann. Rede mit anderen Menschen darüber. Wie macht ihr das? Und dann bete hartnäckig dafür, dass Gott dir begegnet. Ich wünsche uns als Gemeinde und jedem Einzelnen, dass wir von Gottes Heiligkeit unaufhaltsam angesogen werden, bis uns dieser Sog in die Tiefe und Heiligkeit Gottes hineinstürzt. Amen.